Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und in dieser Woche wieder mit dabei Steffen Pasler von den ITL-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub.
Ja, hatte ich. War ein bisschen kühl, aber ansonsten war er schön.
Okay, also bei dem heißen Europa und all den Bränden, du warst also in der Gegend, wo es kühl war.
Das, genau.
Muss man auch erstmal finden. Naja, die Zuhörer können ja vielleicht mal raten, wo du gewesen bist.
Richtig.
Wo wir nicht raten müssen, bei unseren aktuellen Themen, und da habe ich einiges aus der Finanzverwaltung mitgebracht. Zunächst ein Schreiben vom 21.07. des Bundesfinanzministeriums. Das ist überschrieben mit dem Titel Nutzung von betrieblichen Kraftfahrzeugen. Hier geht es vor allem um das Auftanken von Elektrofahrzeugen bei mir zu Hause an der Wallbox. Was ist mein privater Anteil am Strom? Was ist der betriebliche Anteil, den ich dann abrechnen kann? Und. Das wird dann in dem entsprechenden Schreiben des Finanzamts nochmal in den Textziffern 19 und 20 konkretisiert. Ansonsten, wer bei sich eine Organschaft, eine ertragsteuerliche Organschaft hat oder die zu beraten hat, hier ist im BMF-Schreiben vom 17. Juli nochmal auf die Mindestlaufzeiten des Gewinnabführungsvertrags und dann auch, wenn Personengesellschaften als Organträger funktionieren oder fungieren, ist da nochmal eingegangen worden. Bei der Mindestlaufzeit wird unter anderem gesagt, ja, es ist schön, wenn man dann eben 5 Jahre schriftlich vereinbart. Das Ganze muss dann aber natürlich auch durchgeführt werden. Und wie gesagt, bei den Personengesellschaften als Organträger wird dann auch nochmal genau dargestellt, was hier die Voraussetzungen sind, damit die Organschaft auch funktioniert. Kleiner Hinweis auch vom 17. Juli von der Bundesregierung. Hier ging es darum, dass der internationale Datenaustausch beim Handel mit Kryptowerten nochmal ausgeweitet werden soll und intensiviert werden soll. Das macht natürlich Sinn, dass man da keine nationalen und regionalen Lösungen hat, sondern da Kryptowerte international gehandelt werden, muss natürlich auch ein internationaler Datenaustausch funktionieren und aufgebaut werden. Heißt aber natürlich auch für alle, ein Verstecken irgendwo im Ausland wird es dann irgendwann auch nicht mehr geben. Da die Finanzverwaltung kennt das schon mit dem Austausch von Informationen und ich gehe davon aus, dass der Austausch dann auch irgendwann relativ gut funktionieren wird und dass man dann eben auch Bescheid weiß, wenn irgendwo vielleicht in Singapur mit Kryptowerten gehandelt wird. Das kommt dann eben auch raus. Punkt 4, Finanzministerium von Niedersachsen hat am 30.04. ein Schreiben zu den Gegenleistungen bei der Veräußerung von Grundstücken mit Solar- und Photovoltaikanlagen herausgegeben. Hier nochmal der Hinweis, ich kaufe also ein Grundstück, es fällt Grunderwerbsteuer an. Und dann ist immer wieder die Frage, wenn ich eine Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, fällt die mit in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. Um mal so ein bisschen vorwegzunehmen, eine Solaranlage, die heizt ja nur Wasser auf, ist also Teil der Heizung. Damit fällt die unter die Grunderwerbsteuer. Bei der Photovoltaikanlage muss man ein bisschen differenzieren. Eine Aufdachanlage, die gehört nicht dazu. Da fällt also keine Grunderwerbsteuer an. Das ist ein eigenes Wirtschaftsgut. Wenn die Photovoltaikanlage dann praktisch die Dachziegel ersetzt und dann auch wieder Teil des Gebäudes und damit des Grundstücks ist, dann kann hier doch wieder Grunderwerbsteuer anfallen. Also alles gar nicht so einfach, muss man sich dann genau angucken. Aber wenn man dann vielleicht hier so eine normale Photovoltaikanlage hat und dann fällt dann keine Grunderwerbsteuer darauf an, das wäre natürlich schön, wenn man dann einen Vertrag regeln kann. Wir setzen die Photovoltaikanlage mit dem und dem Wert an, sodass dann eben das Finanzamt auch gleich weiß, hier dürfen wir keine Grunderwerbsteuer drauf berechnen. Fünfter Punkt, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern hat am 14.04. ein Schreiben rausgebracht, da geht es um die Krankenbeförderung durch Taxi- und Mietwagenunternehmer. Das ist ja nicht so ganz unüblich, dass die dann die entsprechende Krankenbeförderung durchführen. Hier gibt es dann immer wieder umsatzsteuerliche Fragen, da fällt das Ganze überhaupt der Umsatzsteuer oder ist zumindest ein ermäßigter Umsatzsteuersatz anzuwenden. Da kann man sich nochmal das Schreiben vom Finanzministerium MV dann anschauen. Die ziselieren das Ganze nochmal genau und sagen dann, was fällt in welchen Kategorien an. Letzter steuerlicher Punkt von mir. Das BMF hat auf seiner Internetseite eine Broschüre herausgegeben, in der nochmal die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2025 dargestellt werden. Das ist so ein Ländervergleich. Und wo steht denn da Deutschland? Und hier sei es wohl so aus Sicht des BMF, dass wir, wenn man so die Gesamtbelastung betrachtet, mit 38% im internationalen Mittelfeld liegen würden. Es sind jetzt auch nicht alle Länder übrigens betrachtet worden, sondern vor allem EU und dann noch so ein paar weitere Länder. Also wir liegen da wohl im Mittelfeld, wo es nicht so ganz so gut steht, ist bei der Körperschaftssteuer. Da sind wir mit unserer Körperschaftssteuer auf der einen Seite, aber auch Gewerbesteuer bei den Körperschaften dann doch eher im unteren Bereich. Also die Belastung mit ungefähr 30% ist dann sehr hoch und von daher sei es dann eben doch der richtige Weg, dass die Körperschaftssteuer gesenkt wird ab dem Jahre 2028 ratierlich um jeweils 1 Prozentpunkt auf dann 10%, sodass man dann eben aus dem unteren Bereich dann wieder hoffentlich in den mittleren Bereich der Besteuerung von Körperschaften kommt. So. Und dann hast du uns noch einen Punkt aus dem mobilen Arbeiten mitgebracht, Steffen.
Genau, und zwar konkret geht es um das grenzüberschreitende Arbeiten. Dort gibt es neue Vorschriften, die, so hoffe ich jedenfalls, ein Stück weit mehr Klarheit bringen. Zum einen soll gelten, wenn eine Person in ein anderes EU-Land zieht, um dort zu arbeiten, dann hat sie, wenn sie nicht gleich Arbeit findet, 6 Monate lang Anspruch auf Arbeitslosengeld aus dem Land, das sie verlassen hat. Ja, dann der ewige Streit, wer ist für die Zahlung an Grenzgänger zuständig, soll beigelegt werden und nun klar festgelegt sein, welches Mitgliedstaat für die Zahlung von Leistungen zuständig ist. Und Dietrich, du weißt, ich bin ein Freund des Bürokratieabbaus und fahnde nach tatsächlichen Regelungen, die wirklich zu einem Bürokratieabbau führen. Zukünftig sollen für Dienstreisen und kurzfristige Entsendung von maximal 3 Tagen keine Meldung mehr erforderlich sein, sprich also auch keine A1-Bescheinigung erforderlich. Das würde tatsächlich wirklich zu einem erheblichen Bürokratieabbau führen.
Ja, das klingt ja schon mal gut. Hoffen wir mal, dass das dann auch so kommt. Was auf jeden Fall kommt, sind jetzt unsere Urteile der Woche. Und da haben sich jetzt in der Sommerzeit auch noch mal ein paar aufgestaut, über die wir Ihnen kurz berichten wollen. Einmal aus dem Bereich der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung. Das ist ja immer wieder ein spannendes Thema. Die kriege ich ja dann auch nur, wenn ich Grundstücke halte und verwalte. Das muss ich dann auch über den gesamten Erhebungszeitraum dann machen. Und wenn ich dann tatsächlich vorher, und jetzt ging es hier drum um einen Verkauf des letzten Grundstücks, wenn sowas dann vor Ablauf des entsprechenden Zeitraums dann erfolgt, dann kriege ich für das ganze Jahr keine erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Deshalb wird ja normalerweise gesagt, wenn ich mein letztes Grundstück verkaufe, dann muss ich das wirklich zum allerletzten Zeitpunkt eines Jahres machen, also zum Ablauf des 31.12. des entsprechenden Jahres, damit ich für dieses Jahr dann die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung noch bekomme. Hier in dem Fall war es so, das Grundstück wurde verkauft und dann gleich die Liquidation der Kapitalgesellschaft begonnen. Und hier hat das FG München dann gesagt, naja, aber mit der Liquidation, da endet ja die Gesellschaft noch nicht. Oder jedenfalls, ne, ich habe die jetzt erstmal beschlossen und dann wird die ja erstmal durchgeführt. Und es dauert dann noch ein bisschen, bis dann irgendwann die Gesellschaft gelöscht werden kann. Also jedenfalls, nur weil ich mit der Liquidation beginne, ist die Kapitalgesellschaft ja noch nicht beendet. Und ein Verkauf des letzten Grundstücks und dann Beginn der Liquidation führt dann auch dazu, dass ich die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung für dieses Jahr dann nicht bekomme. Also da ist dann zeitlich etwas schiefgelaufen. Da müsste man sich dann einen anderen Plan machen, um dann noch die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung zu bekommen. Das ist das Urteil des FG München vom 12. Mai 2026, Aktenzeichen 6K1713/23. Dann nach Münster. Da hat ein Steuerpflichtiger gefragt für das Jahr 2023, ist denn der Grundfreibetrag nach 32a StG, der uns allen Steuerpflichtigen ja immer zur Verfügung steht, ist der überhaupt verfassungsgemäß? Ist der nicht viel zu niedrig? Müsste der nicht eigentlich höher sein? Und da hat das FG Münster gesagt, nein, also fürs Jahr 2023, das ist der 32a in der Fassung des Inflationsausgleichsgesetzes, ist der Grundfreibetrag noch verfassungsgemäß. Muss man sich aber für jedes Jahr angucken, ob denn das noch passt oder ob tatsächlich dann irgendwie mal der Gesetzgeber gepennt hat und eigentlich einen höheren Grundfreibetrag hätte erlassen müssen. Das ist das Urteil des FG Münster vom 16. Juni 2026, Aktenzeichen 2K 2077 aus 25e. Dann ein Fall aus dem Bereich der Erbschaftssteuer. Hier gab es einen Mann, der ist gestorben und der hat eine Wohnung hinterlassen. Und die Frau, die überlebt hat und seine Erbin geworden ist, die hat gesagt, ach, ich hätte jetzt gerne die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach 13 Absatz 1 Nummer 4b Erbschaftssteuergesetz für diese Wohnung. Problem war nur, die haben beide nicht in dieser Wohnung gewohnt. Es war aber, bevor der Mann gestorben ist, der Plan, dass man in diese Wohnung einziehen werde. Aber dann ist er halt gestorben und damit konnte der Plan nicht mehr umgesetzt werden. Und deshalb wurde gesagt, naja, es kann doch nicht davon abhängen, ob ich da jetzt wirklich drin gewohnt habe oder ich wollte ja eigentlich drin wohnen, aber es ist jetzt halt durch den Todesfall dann zunichte gemacht worden. Es muss auch gleichgesetzt werden. Da gibt es auch eine Regelungslücke. Und hier hat das FG Düsseldorf gesagt, nein, diese Regelungslücke sehen wir nicht, wenn du die Steuerbefreiung des 13 Absatz 1 Nummer 4b Erbschaftssteuergesetz haben möchtest für ein Familienheim, dann musst du auch darin gewohnt haben. So legen wir eben dann diesen Paragraphen dann aus und wir sehen auch nicht, dass es hier eine Regelungslücke gibt. Also von daher, wenn es irgendwie mit dem Herzen Schmerzen gibt, dann schnell noch in die entsprechende Wohnung einziehen, damit es ein Familienheim wird und dann kann man auch in Ruhe sterben. So jedenfalls das FG Düsseldorf in seinem Urteil vom 23. Juni 2026, Aktenzeichen 4K 1808 aus 25 Erb. Ja, und dann nochmal zum BFH. Wir hatten hier schon mal zu verbindlichen Auskünften berichtet. Da ist immer wieder die spannende Frage, darf denn das Finanzamt eine Gebühr für die Erteilung der verbindlichen Auskunft erheben? Hier hatte der BFH schon mal gesagt, dass es natürlich sein kann, dass mehrere Personen an einer verbindlichen Auskunft Interesse haben, dass das aber noch nicht bedeutet, dass dann auch das Finanzamt tatsächlich die Gebühr jeweils in voller Höhe den einzelnen Personen in Rechnung stellen darf. Jetzt mit dem aktuellen Urteil hat der BFH nochmal konkretisiert, die Gebühr bezieht sich immer auf den in der Auskunft gestellten Sachverhalt. Und wenn ich einen Sachverhalt habe, dann kann es auch nur eine Gebühr geben, egal wie viele Personen dahinter stehen. Wenn ich aber verschiedene Sachverhalte habe, dann kann also pro Sachverhalt auch eine Gebühr erhoben werden. Plus, und das ist eine weitere Aussage des BFH noch einmal, wenn das Auskunftsersuchen abgelehnt wird, also eine Negativauskunft erteilt wird, dann fällt trotzdem eine Gebühr an. Weil, so der BFH, daran habe ich ja auch ein gewisses Interesse, ich weiß immerhin, dass das Finanzamt diese Frage so nicht mitgehen wird. Und das ist ja für mich dann auch nochmal eine Abgrenzung, dass ich weiß, okay, so sollte ich es nicht machen. Da habe ich dann eben auch, in Anführungsstrichen, wirtschaftlichen Vorteil davon. Das ist das Urteil des BFH vom 25. Februar 2026, Aktenzeichen römisch 2R 38 aus 23. Und damit dann rüber zu dir, lieber Steffen, in den Wald.
Frohe Kunde für Waldbesitzer. In dem Fall, über den ich berichte, ging es um Dachpappe. Die fand ein Grundstückseigentümer, nämlich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, und hat diese Dachpappe auch entsorgt, möchte aber von der Gebietskörperschaft diese Kosten erstattet haben. Dieser Landkreis weigerte sich und so landete das Ganze am Ende beim Bundesverwaltungsgericht, das jetzt für alle klargestellt hat, immer dann, wenn das Grundstück aufgrund allgemeiner Betretungsrechte frei zugänglich ist, dann haftet die Gebietskörperschaft für die Kosten der Entsorgung dort unerlaubt fortgeworfener Abfälle. Das lässt sich von Dachpappe sicher auch übertragen auf Asbest und auf Autoreifen und was man sonst an unschönen Dingen halt im Wald immer so vorfindet. Das war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. April 2026 zum Aktenzeichen 10C7.24. Ja, und ein kurzer Ausflug zum Arbeitsrecht. Es geht um die Versetzung von Arbeitnehmern. Versetzung, das wissen wir alle, ist ein Kernbereich des Direktionsrechts, allerdings nicht ganz unbeschränkt. Das Arbeitsgericht Krefeld hat nochmal klargestellt, dass es für eine Versetzung zumindest dann, wenn es um große Distanzen geht, eines sachlichen Grundes bedarf und die Grenzen des billigen Ermessens, so vorgesehen in § 106 Gewerbeordnung, müssen gewahrt werden. Es braucht eine tragfähige unternehmerische Entscheidung, wenn die Maßnahme zur Umsetzung dieses Konzepts erforderlich ist. Und dadurch entstehende Nachteile für den Arbeitnehmer unter Berücksichtigung seines Bestands- und Ortsinteresses nicht außer Verhältnis zu den Arbeitgeberinteressen stehen. In dem konkreten Fall war das nicht der Fall. Die Versetzung war dort unwirksam. Das war das Urteil des Arbeitsgerichts Krefeld vom 13. Mai 2026 zum Aktenzeichen 3CA 2205 aus 25.
Ja, und dann habe ich noch was, weil es gerade über den Ticker gerauscht ist, ein Urteil des FG Hamburg. Da ging es um ein Mehrfamilienhaus. Und in einem Mehrfamilienhaus hat man ja typischerweise mehrere Eigentumswohnungen. Und hier gab es bei dem Kläger zwei Eigentumswohnungen in dem ein Mehrfamilienhaus. Und der Kläger hat einen Sachverständigen beauftragt, mal zu schauen, wie ist denn die tatsächliche Restnutzungsdauer meiner beiden Wohnungen. Und der Gutachter kam nach Ermittlung nach der Immowertverordnung zu dem Ergebnis, dass die eine Wohnung eine kürzere Restnutzungsdauer hat als die andere Wohnung. Also wollte dann der Kläger entsprechend dann auch andere AFA-Sätze für die beiden Wohnungen dann ansetzen. Und das gefiel dem Finanzamt erstmal überhaupt nicht. Und die wollten es nicht anerkennen. So traf man sich dann also beim Finanzgericht Hamburg. Und das Finanzgericht hat gesagt, doch, doch. Das kann schon sein. Das sind ja zwei wirtschaftliche Einheiten, die zwei Eigentumswohnungen. Und da kann ich natürlich dann auch unterschiedliche Restnutzungsdauern haben. Und dann habe ich natürlich auch unterschiedliche AFA-Sätze darauf. Also von daher, da kann man dann auch nochmal schauen. Na, das ist eben dann nicht eins, sondern ich habe eben hier zwei unterschiedliche Wirtschaftsgüter, die auch unterschiedlich bemessen werden können. Und von daher finde ich dieses Urteil des FG Hamburg auch inhaltlich absolut richtig. Und hoffe, dass das dann auch Bestand haben wird und jetzt nicht noch irgendwie vom BFH nochmal kassiert wird. Müssen wir mal schauen. Aber insofern sehr erfreuliches Urteil. Wie gesagt, FG Hamburg vom 3. Dezember 2025, Aktenzeichen 2K86 aus 22. Ja, und das war's dann für diese Woche. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, lieber Steffen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.